Es ist erhebend, so ein Lied zu hören. Es ist erhebend, so ein Lied mitzusingen im Inneren. Der Name des Herrn ist eine feste Mauer. Gott ist jemand, der nicht weit weg ist, sondern da ist, präsent ist und uns rettet. Ich möchte meine Predigt so zusammenfassen. Wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern glaube, denn er kommt sehr, sehr bald wieder und rettet dich. Wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern vertraue, sondern glaube, denn er kommt sehr, sehr bald wieder und rettet dich. Es sind Worte, die uns nicht unbekannt sind. Es sind, denke ich mal, die Worte, die am häufigsten gebraucht werden. Wir drücken die oft auch anders aus. Wir sagen, glaube nur und du bist gerettet. Wir können es auch ganz anders ausdrücken. Aber der Text, den ich heute lesen wollte, der spricht genau dieses aus. Und ich fand, es ist an der Zeit, auch Themen aufzugreifen, die uns altbekannt sind und doch die Grundlage unseres Glaubens bilden. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen, und zwar mit den Eltern. Die Eltern, die wir alle zusammen haben, die ganze Menschheit. Das heißt, die ersten Menschen, die auf der Erde lebten, Adam und Eva. Sie lebten in einer wunderbaren Landschaft, in einem wunderbaren Garten. Sie lebten nicht nur in einer guten Umgebung, sondern sie lebten in einer wunderbaren Gemeinschaft. Gott kam jeden Tag in den Garten und hatte Gemeinschaft mit diesen Menschen. Es muss wundervoll gewesen sein, unbeschreiblich. Der Schöpfer kommt zu seinem Geschöpf und er möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist eine Verbindung da. Menschen dürfen einfach so zu Gott reden. Er spricht mit ihnen, er antwortet sofort. Wir müssen zugeben, es ist heute anders. Es ist nicht mehr so, wie es damals war. Dann sündigt der Mensch, er wird ungehorsam. Was tun Adam und Eva? Sie verstecken sich. Wieso verstecken sie sich? Weil plötzlich etwas zwischen sie und zwischen Gott gekommen ist, die Sünde. Etwas für sie noch sehr Unbekanntes, was sich sehr, sehr bald im Laufe der Menschheitsgeschichte ändern wird. Das Zutrauen, das Vertrauen ist plötzlich nicht mehr da. Und ich denke, Eltern würden mich jetzt ganz gut verstehen, wenn ich sage, wie weh das tut, wenn ein eigenes Kind einem nicht mehr gerade in die Augen schauen kann. Und ich denke mir, bei Gott ist es auch so. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, voll vertrauen, wirklich Zutrauen schenken. Wir drücken es auch mit anderen, und Bibelübersetzer übersetzen diesen Vers auch ganz verschieden. Die sagen, übersetzen es mit Freimütigkeit, mit Zutrauen. Und vielen anderen Worten, freudige Zuversicht. Ich werde uns die Verse lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, die letzten vier Verse, die letzten fünf Verse. Hebräer Kapitel 10, von Vers 35 bis 39. Werft also eure Freimütigkeit oder euer Zutrauen oder eure freudige Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat, denn ihr habt Ausdauer nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch ein weniges, wie sehr weniges, der kommt, wird kommen und er wird nicht verziehen. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht Wohlgefallen an ihm. Aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinnen der Seele als Besitz. Werft Also eure Freimütigkeit, euer Zutrauen, euer Vertrauen nicht weg. Wir merken schon, es ist eine Aufforderung an uns. Es ist nicht etwas, was man nur mal so tun sollte. Oder unser Vertrauen könnte mit einem Mal verloren gehen. Nein, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, werft dieses Zutrauen nicht weg. Es ist eine Willensentscheidung. Eine Entscheidung, die wir treffen, ein jeder von uns in unserem Leben. Wir lesen Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Da wir also Brüder Grund zum Zutrauen haben, zum Eingang in das Heiligste durch das Blut Jesu. Ich wollte erst mal darüber sprechen, was ist dieses Zutrauen? Was ist dieses Vertrauen? Ein jeder, der Jesus in seinem Leben erlebt hat, ein jeder, der Jesus angenommen hat als seinen Retter in seinem Leben, der weiß, was das heißt, mit einem Mal Vertrauen zu haben zu Gott und wissen zu können, ich bin errettet. Zwischen mir und zwischen Gott steht nichts mehr im Wege. Er hat alle Sünde, die ich begangen habe, hat er weggenommen, mit einem Mal. Und ich kann voller Vertrauen, voller freudiger Zuversicht ihm in die Augen schauen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich freue mich so, dass du mein Vater bist. Was ist Zutrauen? Was ist Freimütigkeit? Das ist Mut zum Sprechen, freier Mut zum Sprechen. Nicht verlegen oder schüchtern sein. Dann wissen wir, Jesus hat alles Mögliche dazu getan. Er hat wirklich alles Mögliche dazu getan, damit du dieses Vertrauen zu ihm haben kannst. Du darfst zu ihm kommen, du darfst ihm sagen, was bei dir auf dem Herzen ist. Wir haben hier aus den Psalmen ein wunderbares Beispiel gehört. Menschen sprechen Gott an und sie wissen, der Vater, der Herr, Gott, er hört mich. Dieses Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Jemand sagte mal, es ist ganz klar, wenn man mit Menschen über Gott spricht, je näher das Thema auf Gott kommt, desto abweisender werden Menschen. Wirst du abweisender, wenn jemand mit dir über Gott sprechen will? Und er hat das so erklärt, er sagt, das ist ein Phänomen, Menschen möchten nicht ihr Inneres preisgeben. Sie wissen, im Inneren weiß jeder Mensch, Gott sieht alles. Und ich möchte nicht, dass mein Inneres vor ihm offenbar wird. Jesus hat alles dafür getan. Er hat seinen Thron verlassen. Er ist Mensch geworden. Er hat hier gelitten für dich und für mich. Er hat sein Leben abgegeben. Nur damit du wieder diese Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Kannst du beten? Betest du? Wie lange kannst du beten in einem Stück? Es kommt dabei nicht auf die Länge an. Aber wie lange betest du am Tag? Sind das 5 Minuten? Sind das 10 Minuten? Kannst du eine halbe Stunde beten? Betest du überhaupt? Ich denke, Gott tut das weh, wenn das mit eigenen, mit menschlichen Worten ausgedrückt. Ich will hier nicht auf die Gefühlsebene ausweichen. Aber Gott möchte einfach. Und er hat uns dazu geschaffen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben, damit er mit jemandem Gemeinschaft haben kann. Und wenn du das nicht kannst, dann steht etwas zwischen dir und Gott. Und dann ist es an höchster Zeit, diesen Zustand zu verändern. Und Gott bietet dir an, mit seinem ganzen Herzen wendet er sich dir zu und sagt, rufe mich an. Und ich werde dich erretten. Und wenn du weißt, Sünde ist in meinem Leben, dann rufe mich an. Und ich werde dich erretten. Das ist ein klares Versprechen Gottes und du kannst dir sicher sein. So sicher kannst du dir in keiner Sache auf der Welt sein, Gott wird deine Sünde wegnehmen, wenn du ihn anrufst. Er hat es versprochen. Sein ganzes Inneres strebt danach, damit du wieder mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Es ist eine Willensentscheidung. Roy Hessian, ein bekannter Bibellehrer, hat mal gesagt, die erste Liebe verliert man nicht. Die erste Liebe verlässt man. Und genauso ist es auch mit dem Vertrauen zu Gott. Du kannst das Vertrauen nicht einfach so verlieren. Es ist immer eine Willensentscheidung. Wie entscheidest du dich im Alltag? Wo sind deine Prioritäten? Auch als Christ, denke ich, müssen wir oft Entscheidungen treffen. Was tue ich in meiner freien Zeit? Vielleicht hast du sehr wenig davon. Wirklich, vielleicht hast du sehr wenig davon und du sagst, ich habe nicht Zeit, um stille Zeit zu machen. Dann bitte ihn darum. Dann sage ihm das. Herr, schenk mir Zeit, um mit dir zu verbringen. Er wird es dir geben. Da vertraue ich ganz stark darauf. Bitte ihn darum. Es ist eine Willensentscheidung, ob ich Gott mein Vertrauen entziehe oder ob ich bei ihm bleibe und ihm vertraue. Es ist eine Willensentscheidung, was ich mir anschaue, was ich mir anhöre, was ich tue, was ich sehr gerne tue. Ob das Gott aus meinem Leben verdrängt. Und ich bitte einen jeden, sich zu überprüfen. Ich überprüfe mich auch. Was ist mein Hobby? Wo liegt meine Entscheidung im Alltag? Was tue ich mit meiner freien Zeit? Weil Gott möchte, dass wir voller Vertrauen, voller Zuversicht, voller freudiger Zuversicht mit ihm leben. Nun nennt der Hebräerbriefschreiber hier, wenn wir die Verse davor lesen, merken wir, warum er diese Worte gesprochen hat. Und zwar lesen wir von Vers 32, er sagt, erinnert euch aber an die früheren Tage. Wenn etwas in meinem Leben verloren gegangen ist, dann versuche ich mich zu erinnern. Habe ich meine Schlüssel irgendwo verloren? Versuche ich mich zu erinnern. Wo könnte ich die verloren haben? Wo habe ich die das letzte Mal gehabt? Und ich gehe ganz konsequent der Sache nach. Und wenn es sein muss, durchsuche ich das ganze Haus, um diese Dinge zu finden. Erinnere dich. Jetzt der Schweif zu uns, zu unserem geistlichen Leben. Wir werden aufgefordert vom Hebräerbriefschreiber. Erinnert euch. Erinnert euch an die Zeit, als ihr neu mit dem Herrn angefangen habt. Wo ist meine erste Liebe geblieben? Wo ist sie geblieben? Ist das etwas Gewöhnliches geworden, das ich auf einmal nicht mehr schätze? Und viele neue Dinge haben mich gefangen genommen und haben mich weggelenkt von meinem Herrn. Erinnere dich an die erste Zeit, als du Jesus kennengelernt hast. Wie war mein Dienst? Wie gerne habe ich was für Jesus getan? Und schaue dein Leben jetzt an. Möglich ist, dass du jetzt noch viel mehr für ihn tust. Aber es ist möglich, dass es sehr, sehr wenig geworden ist. Wie intensiv war meine tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn, als ich neu im Glauben war? Wie begierig habe ich das Wort Gottes aufgenommen? Wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Erinnerungen haben die Eigenschaft, uns zur Analyse zu bewegen, uns zu überprüfen. Wie war es da und wie war es jetzt? Vielleicht denken wir sehr gerne an die Zeit zurück. Aber diese Zeit vom Frühjahr, die kann noch viel, viel, viel besser werden, wenn wir mit dem Herrn gehen. Wenn unser Vertrauen mit dem Herrn wächst. Wenn wir merken, der Herr ist da. Der hilft uns, der lebt mit mir, er möchte mit mir Gemeinschaft haben. Nun, von unseren Prioritäten möchte ich weitergehen. Der Apostel oder der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, warum wir darauf achten sollten, dass unser Vertrauen nicht weggeworfen wird. Warum sollten wir unser Vertrauen nicht wegwerfen? Denn ihr habt Ausdauer nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch ein weniges, wie sehr weniges, der kommt, wird kommen. Und er wird nicht verziehen. Er versucht zu motivieren, das merken wir. Er sagt, es wird eine Belohnung geben dafür. So wie wir unsere Kinder manchmal versuchen zu motivieren und sagen, guck mal, wenn du das machst, dann bekommst du dies oder das. Gott geht mit uns wie mit Kindern um. Es wird eine große Belohnung haben, wenn wir ihm treu bleiben, wenn wir ihm vertrauen, wenn unser Zutrauen nicht verschwindet. Und dann sagt er, denn es ist noch eine sehr, sehr kleine Zeit geblieben. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr weniges geblieben und er wird kommen. Viele sagen, die Apostel haben sich geirrt. Ich denke, diese Lehre ist uns nicht unbekannt. Die Apostel haben sich geirrt und haben gedacht, ja, Jesus wird bald wiederkommen, noch in ihrem Leben. Aber wir merken, dass der Apostel Paulus zum Beispiel ganz fest mit seinem Tod rechnet. Der Apostel Petrus auch. Es gibt noch viele Dinge, die der Apostel einfach voraussetzen und sagen, noch das und das wird geschehen und dann kommt der Herr. Also haben die Apostel sich nicht geirrt in ihrer Einschätzung, wann Jesus wiederkommt. Wir lesen in 2. Petrus 3, dass viele Spötter kommen und sagen, der Herr verzieht mit dem, das er versprochen hat. Er wird nicht kommen oder er wird sehr bald oder nicht kommen. Es wird noch lange dauern und vieles mehr. Ich denke, wenn wir diese Worte aber im Lichte der ganzen Menschheitsgeschichte betrachten, ist das keine lange Zeit, die der Herr noch verzogen hat. Ich weiß nicht, wie alt die Menschheit ist. Viele sagen 6.000 Jahre, viele sagen 10.000 Jahre, das wissen wir nicht genau. Aber im Vergleich zu diesen ganzen Menschheitsgeschichte ist es keine lange Zeit, ist noch keine lange Zeit verstrichen, dass der Herr verzieht zu kommen. Wir lesen in Jesaja 26, Vers 21, denn gar bald wird der Herr aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen. Dann wird die Erde, das von ihr verschluckte oder auf ihr vergossene Blut, wieder zum Vorschein bringen und die in ihr verscharrten Ermordeten nicht länger verbergen. Im Vergleich zum Schöpfungszeitpunkt hat der Herr noch nicht lange gewartet. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt dazu bringen. Im Vergleich zu Ewigkeit. Im Vergleich zu Ewigkeit ist dieser Zeitpunkt, ist dieser Zeitintervall gar nichts. Er ist kurz. Er ist verschwindend gering. So als würde der Schreiber hier Hoffnung machen, Mut machen, durchzuhalten. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Du wirst belohnt werden und es wird nicht lange dauern. Es wird sehr, sehr kurz sein. Und wenn du einmal in der Ewigkeit bist und zurückschaust, wirst du sehen, es war eine sehr, sehr kurze Zeit, die ich hier auf der Erde leben durfte. Eine sehr lange, kurze Zeit. Der kommt, wird kommen. Und er wird nicht verziehen. Gerade in 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, warum der Herr noch verzieht. Warum er immer noch nicht kommt. Es sind ja schon 2000 Jahre her. Und so manch einer hat schon gebetet, Herr, komm bald wieder. Ich denke, das ist auch unser Wunsch, dass der Herr bald wiederkommt. Warum kommt er nicht? Denn er hat noch Geduld mit uns. Und er möchte, dass möglichst viele Menschen ihn annehmen. Das ist der Grund, warum Gott noch nicht gekommen ist. Er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Er möchte, dass so viel wie möglich Menschen errettet werden. Er möchte, dass alle Welt gerettet wird. Kein einziger ist ausgenommen. Du bist auch nicht ausgenommen. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Nimm dieses Angebot an. Nun möchte ich noch darüber sprechen, was der Schreiber in den beiden letzten Versen sagt. Das ist eigentlich der Höhepunkt dessen, was er in diesem Abschnitt sagt. Und wir lesen Verse 38 und 39. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht Wohlgefallen an ihm. Aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinnen der Seele als Besitz. Ich habe, es ist noch nicht lange her, ein Buch gelesen von Michael Kotsch. Und zwar geht es da um die Prophezeiungen für die Endzeit. Und das Buch heißt ungefähr, das Weltende kommt bestimmt. Und da zählt der Autor auf, wie viele Prophezeiungen es schon gegeben hat, dass das Weltende da ist, dass das kommen wird. Und es wurden bestimmte Daten genannt. Und Menschen haben sich darauf verlassen. Und Menschen haben daran geglaubt, sodass sie alles verschenkt haben zu dem Zeitpunkt. Sie waren bettelarm. Sie wussten, der Herr kommt. Und er kam nicht. Ich frage mich, wie stark muss ein Glaube sein, damit man weiß, es geschieht? Wie stark glaubst du? Wie stark glaube ich den Worten dieses Buches, der Bibel? Kann mein Glaube überhaupt so stark sein, dass ich etwas herbeiführen kann? Wir werden aufgefordert, betet im Glauben und es wird euch geschehen. Was ist der Glaube? Wir haben hier gelesen, aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht Wohlgefallen an ihm. Aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinn der Seele als Besitz. Der Glaube, wir lesen das weiter im Kapitel 11, es ist nur eine kleine Seite, eine kleine Eigenschaft des Glaubens. Der Glaube ist ein festes Wissen von dem, was kommen wird, ein Vorwegnehmen dessen, was noch geschehen soll. Es ist der Glaube, aber die standhafte Zuversicht, die Gewissheit, das Vorwegnehmen des Gehofften, das Überführtsein von Dingen, die nicht gesehen werden, von unsichtbaren Dingen. Was ist der Glaube? Wir sehen, dass viele Menschen sich getäuscht haben. Sie haben geglaubt, sie haben irgendwelchen Führern geglaubt und dabei nicht das erlangt, was sie glaubten. Der Glaube ist ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Nicht die Stärke meines Glaubens, meines inneren Glaubens, meines Überzeugtseins. Nicht das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass mein Glaubenspunkt oder dass der Herr selbst, die Eigenschaften seines Wesens, dass das meinen Glauben ausmacht. Dass der Herr selbst der ist, an den ich glaube. Dann, je mehr ich an meinen Herrn glaube, je mehr ich ihm vertraue, desto stärker ist mein Glaube an ihn. Er ist derjenige, der mir vorgibt und sagt, was geschehen wird. Er ist derjenige, der mir Versprechen macht. Und er ist derjenige, der mir das auch geben kann. Aber wenn er mir nicht versprochen hat, dass irgendwas in meinem persönlichen Leben im Alltag geschehen wird, dann weiß ich nicht, ob das geschehen wird. Aber ich weiß, er kann es tun. Er hat die Macht dazu, es zu tun. Deswegen können wir ihm voll vertrauen. Deswegen können wir von ganzem Herzen unser Zutrauen an ihn wenden und sagen, mein Vater oder unser Vater im Himmel, Denn er sorgt für uns. Er ist derjenige, der mein Leben erretten kann. Nicht mein innerer Glaube, meine Überzeugung ist wichtig, sondern an wen richte ich meine Überzeugung? Wer ist derjenige, dem ich meine Überzeugung schenke? Und das macht meinen Glauben aus. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir gegründet sind auf seinem Wort. Ich habe gesagt, das ist eine Willensentscheidung eines jeden. Wilfried Plock erzählt von einem Studenten. Der Student ist an Literatur gekommen, an philosophische Literatur, und hat sie gelesen. Und er rief Wilfried an und sagte, komm zu mir, ich habe Zweifel. Und als er dann zu ihm kam und mit ihm darüber sprach und ihm das klar machte, wo die Hacken an dieser ganzen Geschichte waren. So hat der Student ihm versprochen, ganz klar versprochen, ich werde diese Bücher nicht mehr anfassen, ich werde die nicht mehr lesen. Und dann erzählt Wilfried, dass nach ein paar Monaten bekannte dieser Student, ich bin Agnostiker geworden. Agnostiker heißt, das ist die Lehre davon, dass man nicht wissen kann, was geschehen wird. Dass man nicht wissen kann, das heißt auch nicht glauben kann, was geschehen wird. Er hat eine klare Entscheidung getroffen gegen die Bibel. Eine klare Entscheidung getroffen für die Bücher, die er gelesen hat. Und sein Glaube war auf einmal dahin. Der Zweifel hatte sich in ihm breit gemacht. Der Schreiber sagt hier, aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinnen der Seele als Besitz. Du kannst etwas gewinnen. Es ist nicht ein Lottospiel. Es ist ein Versprechen mit einem festen Gewinnchance. So etwas gibt es nirgendwo auf der Welt. Dort wird immer nur auf Kosten vieler Tausende, Millionen ein Gewinner ausgelost. Gott verspricht dir, einem jeden, der mich heute hört. Er verspricht einem jeden den Gewinn der Seele. Du wirst gerettet. Du wirst mit ihm im Himmel sein. Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen, sodass du, wenn du zurückschaust, sagen wirst, das war eine sehr kurze Zeit auf Erden, aber es hat sich gelohnt. Du wirst froh sein, dass du ihm dein Vertrauen geschenkt hast. Du brauchst nicht an irgendwelche Gurus zu glauben. Schenke Gott deinen Glauben. Je größer Gott in deinem Leben ist, je mehr du dich mit ihm beschäftigst, je stärker du dich entscheidest, dein Leben auf ihn auszurichten, desto stärker wird dein Glaube sein. Und der ist Jesus Christus in deinem Herzen. Das ist unser Glaube. Jesus verspricht uns die Rettung, der Gewinn unserer Seelen. Ich biete es einem jeden an heute. Jeder, der dieses noch nicht hat, rufe ihn an und er wird dich erretten. Bleibe bei ihm. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Triff deine alltäglichen Entscheidungen für ihn. Nutze die Zeit aus. Lebe mit ihm. Forsche in dem Wort Gottes nach, sodass die Zweifel nicht mehr Zugang haben zu dir. Gründe dich auf das Wort Gottes. Du wirst deine Seele gewinnen. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr kann es kaum geben. Du hast das Kostbarste, was du hast, ist dein innerer Mensch, deine Seele. Und die wirst du gewinnen. Und Gott verspricht es uns, dass wir aus Gnade, dass wir aus seinem Wirken dieses bekommen werden. Und er möchte das. Sei dir sicher, er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte es wirklich. Rufe ihn an. Schenke ihm dein Vertrauen. Ich schlage noch vor, dass wir vor dem Abschluss aufstehen und unseren Herrn anbeten und ihm danken dafür.